Hallo und herzlich willkommen zur 262. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem verfahrensten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und es war ja eine kurze Woche, arbeitstechnisch gesehen, denn es gab ja einen Feiertag und ich hatte am Tag vor dem Feiertag, sprich am Mittwoch, auch noch frei und da haben wir uns gedacht, da fahren wir doch mal zu IKEA, denn was gibt es Sinnvolleres als vor einem Feiertag zu IKEA gehen? Was kann da schon schief gehen? Und ja, es ging eigentlich auch gar nicht schief, bis auf eine sehr große Sache, die uns nicht bewusst war, denn wir wollten eigentlich nur Sachen aus der Markthalle, also dem unteren Bereich bei IKEA, holen und die wird hier in Kiel leider gerade umgebaut. Das war sehr schade, denn dadurch war etwa, ich tippe mal so 60% der ganzen Markthalle, war nicht zugänglich und ja, da konnte man also nicht so viel holen, wie wir eigentlich gedacht haben. Und so sind wir da auch relativ schnell wieder rausgekommen und relativ etwa so nach 10 Minuten. Also war wirklich sensationell schnell. Gerade mal 6 Artikel hatten wir im Warenkorb und davon waren auch nur 2x Schokolade, die wir gekauft haben, um einen Gutschein nutzen zu können, um da den Mindestbestellwert zu erreichen. Also das ging ja relativ schnell. Danach haben wir uns gedacht, ja, jetzt lief das hier nicht ganz so gut, dann müssen wir noch irgendwas anderes machen. Also sind wir noch schnell zu Aldi gefahren und auch da war kaum was los. Also bei IKEA haben wir ja schon gedacht, oh, das wird sicherlich super voll sein. Bei IKEA verläuft es sich ja eigentlich immer ganz gut und wird erst an den Kassen dann wieder voll. Und das machen wir jetzt ja neuerdings mit der IKEA-App. Das ist also wirklich ein guter Tipp, wenn ihr häufiger zu IKEA geht, holt euch die App und macht da dieses Shop and Go. Sprich, ihr scannt einfach die Artikel schon vorher ab, bezahlt dann, nee, erfasst es nur in der App, bezahlen muss man dann doch noch an so einem Terminal. Aber das war uns schon früher aufgefallen, an diesen Shop and Go-Kassen, da war nie irgendwas los. Und alle anderen, die gedacht haben, das sind normale Self-Checkout-Sachen, wurden dann immer weggeschickt. Und das haben wir jetzt genutzt und das ist wirklich richtig gut. Ja, und bei Aldi war auch nichts los. Das war auch sehr ungewohnt, dass nur eine Person vor einem stand an der Kasse. Da mussten wir uns richtig beeilen, um die Sachen rechtzeitig auf das Band zu bekommen, denn ihr wisst ja, bei Aldi, das ist ja Akkordarbeit. Das muss rucki zucki gehen. Leider keine richtige Akkordarbeit. Sind die Stats in der European League of Football? Es wird ein bisschen besser. Also am letzten Wochenende waren die Gamebooks teilweise schon nach 12 Stunden da. Das war richtig gut. Aber andere Sachen klappen da noch nicht so ganz so reibungslos. Ich hatte ja großmundig angekündigt, dass ich bei den Punch-Statistiken auch Fair Catches und Out of Bounds mit aufnehmen wollen, weil das wird ja ganz einfach sein, ist leider nicht möglich, denn das wird in Play-by-Play-Daten nicht erfasst. Da steht tatsächlich nur, der und der puntet für so und so viele Yards und dann hat der und der den Return gemacht. Oder es gab keinen Return. Es steht da nicht, wie der Punt geendet hat, ob er gedownt wurde, ob er out of bounds gegangen ist, ob da ein Fair Catch war oder sowas. Steht da alles nicht. Dementsprechend kann ich da leider auch nichts machen. Das ist aber nur ein Teil des Problems. Ein größeres Teil ist bei den GFL-Stats. In der German Football League, da sieht es noch ein bisschen chaotischer aus. Es wird ein klein wenig besser, aber so richtig gut. Ich habe jetzt tatsächlich nach 3 Wochen ist endlich das erste Heimspiel der Kilbodic Hurricanes erfasst worden. Das konnte ich gerade in die Statistiken einfügen. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Ja, dann bei anderen Spielen, aber ist zum Beispiel nur die erste Halbzeit da. Und ja. Ja, etwas seltsam. Andere zum Beispiel waren jetzt nach 8 Stunden fertig. Also das letzte Spiel in Kiel, welches ich am Wochenende besucht hatte, gegen die Hildesheim Invaders, das war am nächsten Morgen schon alles komplett da. Also wer weiß, was da wieder los ist. Ich hoffe, das wird im Laufe der Saison noch besser. Und ja, ich werde ja immer besser mit ChatGPT. Da mache ich mittlerweile Checks, welche Statistiken vorhanden sind, welche nicht, ob ich irgendwo Doubletten drin habe oder so. Das wird also schon richtig, richtig fein. Aber ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis das alles ganz perfekt ist. Und ich, wie gesagt, ich bin da halt auf die Liga drauf angewiesen. Ich kann halt auch nur Daten verarbeiten, die mir zur Verfügung stehen. Was anderes kann ich da leider auch nicht machen. Ja, und diese Datenverarbeitung, die werde ich demnächst auch mal bei mir im Wohnzimmer machen, nicht immer hier in meinem Büro. Denn meine Frau hat mir ihren Laptop zur Verfügung gestellt und dadurch kann ich auch von der Couch ein bisschen was machen, wenn ich abends ein bisschen YouTube gucke. Und ja, werde das mal ausprobieren. Das ist ganz gut, denn da habe ich meistens nochmal so ganz gute Ideen, irgendwelche Statistiken, die mir dann einfallen, die ich nochmal machen möchte. Und da musste ich dann bisher immer warten, bis ich wieder an den Bürorechner kann. Und jetzt kann ich da zack, einfach das auf der Couch machen. Glaube ich zumindest, das muss alles noch ein bisschen getestet werden. Also das könnte euch noch mit sehr viel mehr Statistiken erfreuen. Ich habe gemerkt, man kann ja eine eigene Cloud hier machen, also zumindest ein eigenes Netzwerklaufwerk, indem man einfach eine Festplatte an die Fritzbox ranhängt. Das war mir noch nie so bewusst, dass es so einfach ist, aber Ja, als ich das gemerkt habe, habe ich dann gleich mal eine kleine Festplatte bestellt, die gerade vor 20 Minuten angekommen ist und die ist wirklich klein. Also ich weiß nicht, halbe Kreditkartengröße oder so. Das ist schon sehr erstaunlich, was man da so bekommt für, ich weiß nicht, 20 Euro oder so waren es. Also das, ja. Und es klappt. Also ich habe darauf schon gerade einmal zugreifen können. Ja, werde ich dann nachher noch die Daten raufspielen und euch dann sicherlich mit sehr viel weiteren Statistiken beglücken. Oder auch nicht. Sagt es mir, ob ihr euch das freut oder nicht. Ihr findet Kontakt mit mir in den Shownotes auf meiner Homepage smk-blog.de. Und ja, ich war heute etwas später zu Hause, als ich eigentlich wollte. Bin extra früh nach Hause, weil wir haben heute hier einen engen Zeitplan. Ja, und dann wollte ich hier in die Straße reinfahren und ja, die ist gesperrt gewesen. Und sowas verwirrt mich ja komplett. Ich bin ja nicht sehr multitasking und, wie sagt man, entschlussfreudig, was sowas angeht. Ja, und dann stand ich da erstmal ein paar Sekunden, musste erstmal mich orientieren, wie ich denn jetzt hierher komme. In Wirklichkeit war das nur ein 2-Minuten-Umweg, aber die Verwirrung war wirklich sehr, sehr groß, denn ja, nicht nur ich war verwehrt, sondern auch alle anderen. Das war eine doch relativ kurzfristige, also ich wusste zumindest nicht, dass diese Straße einfach gesperrt wird. Deswegen, ja, ging es nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen Leuten, die plötzlich vor einer gesperrten Straße standen. Ja, und das Ganze führt doch ordentlich zu Verwirrung und dann halt auch bei mir. Sowas führt bei mir wirklich zu absolutem Stress. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt, die Stadt Kiel hat eine sehr schöne Karte mit solchen Sperrungen und Baustellen im Web vorhanden oder Web zur Verfügung gestellt. Und da steht drin, dass das nur heute gesperrt werden soll. Da soll wohl ein Kran auf- oder abgebaut werden. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber irgendwas mit Kranarbeiten sind da. Und deswegen sollte da morgen alles wieder frei sein. Bin ich mal gespannt. Vielleicht kann ich da morgen früh schon wieder längs fahren. Ansonsten muss ich daran denken, dass ich da nicht durch kann. Und kriege ich gleich wieder Panik. Ja, das Ganze hat mich daran erinnert, dass es neulich eine Studie gab oder ein Interview gab mit einem Verkehrsforscher, der halt Staus untersucht, nachdem in Berlin war es, glaube ich, eine Brücke gesperrt werden musste und man dann davon ausgegangen war, dass dann absolutes Verkehrschaos losbrechen wird. Und ja, das Chaos war auch da, aber nach etwa 48 Stunden hatte sich das alles normalisiert und das, ja, war immer noch sehr voll auf den Ausweichstrecken, aber längst nicht so voll, wie jeder gedacht hatte. Und der Verkehrsforscher hatte gesagt, ja, das ist ein Phänomen, das haben wir schon häufiger festgestellt, dass nach knapp 48 Stunden sich die Lage irgendwie beruhigt hat und wir wissen selber nicht genau, wieso. Wir können nicht sagen, wo die ganzen Autos hin sind. Und der sprach davon, ich glaube, 20.000 bis 30.000 Autos, die irgendwo anders hin sind oder wo sich Leute halt dann entschieden haben, ja, nee, wenn das da jetzt gesperrt ist, dann nehme ich doch lieber ein Fahrrad oder nehme die Bahn und so. Also sehr interessant und ein Phänomen, welches wohl tatsächlich häufiger vorkommt. Nach 48 Stunden beruhigt sich so etwas einfach und die Leute sind dann anscheinend clever genug, andere Wege zu finden. Fand ich sehr, sehr interessant. Ihr hoffentlich auch. Wenn nicht, dann findet ihr vielleicht die News und Transaktionen sehr interessant. Ja, bevor wir gleich zur größten Nachricht der Woche kommen, gehen wir erstmal nach Kanada. Es wird heute sehr kanadisch, das kann ich schon mal vorne wegnehmen, denn am letzten Dienstag gab es erste Transaktionen. Zum einen wurde der Panther Jeremy Edwards in der Canadian Football League von den Toronto Argonauts entlassen, ein Australier. Dann wurde Adam Gilmet, ein Longsnapper, der wurde von der Suspension-Liste auf das Active-Roster gepackt. Und Peter Adjei, auch ein Longsnapper, der ist von der Injured Reserve aufs Active-Roster gepackt worden. Und zwar bei den Ottawa Redblacks. Adam Gilmet ist auch bei den Toronto Argonauts. Am Mittwoch dann die große Nachricht, die wir in dieser Woche hatten aus der NFL, nämlich, dass die San Francisco 49ers den Veteran Thomas Morstead unter Vertrag genommen haben. Und ja, ich hatte dann sofort dazu geschrieben, Wisnowski gegen Morstead, vielleicht das beste Duell, was wir bei Panthern haben werden. Dazu Moody gegen Greg Joseph, also das 49ers Camp lohnt sich. Da hatte Friend of the Show Stefan mir schon geschrieben, dass es in den 49ers Fanforen schon heißt, dass Wisnowski wohl entlassen wird. Und ja, so kam es dann auch wenige Stunden später. Mitch Wisnowski ist entlassen worden, die 49ers wechseln also durch, haben jetzt John Weeks neuen Longsnapper und mit Thomas Morstead einen neuen Panther. Insgesamt haben die beiden 32 Jahre NFL-Erfahrung, also da kommt ein bisschen was zusammen. Ja, Wisnowski eine Post-June 1st, war jetzt ja auch gerade Designation bekommen. Ja, man spart knapp 1,5 Millionen Dollar auf dem Cap. Und das ganze Geld hat man dann Thomas Morstedt gegeben, denn da wissen wir mittlerweile auch die Zahlen. Er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben für 1,422 Millionen Dollar. Davon sind knapp 1,2 Millionen garantiert. Der Signing-Bonus an sich ist knapp 170.000 Dollar wert. Also bei den San Francisco 49ers, da wird es spannend. Mal gucken, ob da wirklich alle drei Spezialisten nachher am Ende neu sind. Dazu müsste sich dann halt Jake Moody durchsetzen. Also um das zu verhindern, müsste sich Jake Moody durchsetzen. Ansonsten halt Greg Joseph wäre da der zweite Kicker im Camp. Am Donnerstag gab es dann ein Interview mit Coach John Harbaugh von den Baltimore Ravens. Der hat ein bisschen was erzählt zur Entlassung von Justin Tucker. Das war eine sehr komplexe Entscheidung, eine Multi-Layer-Decision, wie er so schön sagte. Ich verlinke den Artikel in den Shownotes, das hoffe ich zumindest, denn ich habe vergessen, den Link hier reinzufügen. Ich hoffe, den finde ich dann noch. Aber es war ein sehr schönes Interview, das sagt ja, keiner hat die Absicht, einen Kicker zu entlassen. Apropos entlassen, das hat erwischt Campbell Fair. Nicht Fair Campbell, sondern Campbell Fair von den Edmonton Elks, ein kanadischer Kicker, der jetzt nicht mehr bei den Edmonton Elks ist. Den hat es da nämlich rausbefördert, dafür auf das aktive Roster genommen wurde vor dem letzten Wochenende der Preseason in der Canadian Football League. Da geht diese Woche schon die Saison los. Philippe Boyer, einen, wie man schon sich denken kann, kanadischen Kicker, der sowohl bei Montreal im College als auch jetzt bei Montreal in der CFL war. Und dann Braden Narveson, den wir aus der NFL kommen, der kennen und der im letzten Jahr 7 Spiele gemacht hat, 6 für Green Bay und 1 für die Tennessee Titans. Der ist aufs aktive Roster der Edmonton Elks gekommen und da werden wir gleich mal erfahren, wie lange das gehalten hat, denn am Sonntag war der große Cut-Tag in der NFL, genau in der CFL, in der Canadian Football League. Da waren die Kanadier gnadenlos und haben mal wieder jede Menge Leute rausgeschmissen, beziehungsweise teilweise auch aufs Practice Squad gesigned. Und deswegen kommen jetzt sehr viele Namen, von denen ihr wahrscheinlich teilweise noch nie gehört habt, aber da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Es geht los bei den Calgary Stampeders. Mark Wessert, ein australischer Panther, der bei Colorado im College war, der hat es zumindest auf den Practice Squad geschafft. Entlassen wurde Jason McGugan, ein kanadischer Longsnapper bei den Calgary Stampeders, ebenso entlassen Callum Eddings, ein australischer Panther von den Ottawa Redblacks. Suspendiert, ihr wisst mittlerweile, dass das eine Roster-Taktik in der Canadian Football League ist, wurde Bailey Flynn von den Saskatchewan Rough Riders, ein australischer Panther, der bei Toledo im College war, Go Rockets, das merken wir uns jetzt mal ganz kurz. Dann bei den Montreal Alouettes aufs Practice Squad gekommen ist Joshua Sloan, ein australischer Panther von Memphis, Go Tigers. Dann leider nicht geschafft hat es Mark McNamee von Tyke Leader, trainierter irischer Kicker, der zusammen mit Lenny Krieg auch beim Specialist Showcase in Indianapolis war. Der ist von den British Columbia Lions entlassen worden. Dafür aber zumindest auf Practice Squad geschafft hat der andere irische Kicker, der auch beim Showcase mit dabei war, nämlich Ross Bolger. Der hat allerdings in den USA auch am College in Idaho State gespielt. Der hat es zumindest auf dem Practice Squad der British Columbia Lions geschafft. Also da zumindest ein kleiner Erfolg. Nicht geschafft hat es Simon Chavez, ein kanadischer Longsnapper, der ist von den Toronto Argonauts entlassen worden. Entlassen worden auch ist Ian Leroux, ein kanadischer Longsnapper bei den Winnipeg Blue Bombers. Noah Gettman, ein amerikanischer Panther bei den Ottawa Redblacks. Der war bei den Akron Zips übrigens im College. Also da doch einige Mac-Spieler, die hier dabei sind. Denn wir hatten ja gerade Bailey Flynn schon von Toledo. Dann haben wir Josh Green, ein australischer Panther, der bei Oregon State, Go Beavers, im College war, der hat es nicht geschafft bei den Hamilton Tiger Cats. Bei den Montreal Alouettes ist Joshua Hudley, ein Englischer, hätte ich jetzt fast gesagt, nee, der kommt gleich. Ich glaube, der ist Neuseeländer, müsste ich nochmal nachgucken. Ein globaler Kicker, der allerdings in Kanada im College gespielt war. Nee, den muss ich dann komplett verwechseln. Der hat es zumindest auf Practice Squad geschafft. Joshua Hudley aus Practice Squad der Montreal Alouettes. Und jetzt kommt unser englischer Kicker Jordan Knowles, der bei Colorado State im College war. Der hat es auch ins Practice Squad geschafft bei den Calgary Stampeders. Auch ins Practice Squad geschafft hat Alfredo Guez Lozada, ein mexikanischer Kicker bei den Toronto Argonauts. Joe Couch, der ist auch aufs Practice Squad gekommen. Das ist ein australischer Panther, der bei Ochita Baptist im Schule in Wisconsin, wenn ich mich recht entsinne, College war. Der ist bei den Saskatchewan Roughriders auf Practice Squad gekommen. Und dann haben wir noch vier Entlassungen, nämlich gerade gehört den Namen Philippe Boyer bei den Montreal Alouettes, der kanadische Kicker hat es nicht geschafft. Dann James Evans, den kenne ich zumindest ganz gut, denn der hat College gespielt bei den Indiana Hoosiers, also in der Big Ten. Der hat es nicht geschafft bei den Winnipeg Blue Bombers, australischer Panther. Ja, dann noch der kanadische Kicker Dawson Hutch bei den Saskatchewan Roughriders. Der hat es auch nicht geschafft. Und als letztes dann, ja, Braden Narveson aus der NFL in die CFL wollte er kommen, aber ja, hat gerade mal für 5 Tage gereicht. Dann ist er entlassen worden von den Edmonton Elks. Also der ist da auch wieder auf Jobsuche. Und am gestrigen Montag gab es dann noch eine Transaktion, nämlich, ja, Bailey Flint ist ja von der Suspension-Liste runtergekommen und einen Tag später dann netterweise von den Saskatchewan Roughriders entlassen worden. Also da hat es dann auch nicht geklappt. Aber dafür dann noch die beste Nachricht, die wir so haben können in der Woche, nämlich Longsnapper sind endlich in Madden mit dabei. In der Version 26 ist diese Position zum ersten Mal dediziert vorhanden. Also das ist doch mal zumindest ein guter Ausgang hier bei den News und Transaktionen. Ausgang ist auch das Thema in der UFL. Da stand nämlich der letzte Spieltag an, der letzte Spieltag der regulären Saison. Und da gucken wir uns doch mal an, wie da die Endstatistiken der Kicker und Panther sind. Alle diese Statistiken könnt ihr natürlich nachlesen auf meiner Homepage smcomingsblog.de. Da geht ihr einfach ins Stat-Center rein und habt dann da alle möglichen Statistiken von mehr oder minder obskuren Ligen, die es so gibt, von der ELF zur UFL über die GFL. Und ja, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich habe vorhin mir mal auch ganz kurz die Canadian Football League angeguckt. Wer weiß, vielleicht kommt da auch noch was. Wir starten aber mit der UFL, die United Football League, hat ihren letzten Spieltag gehabt der regulären Saison und laut PFF der beste Kicker ist da. Harrison Meeves immer noch geblieben, dicker Kicker von den Birmingham Stallions mit einem Grade wirklich hervorragend von 91,3. Insgesamt hat er in dieser Saison nur ein einziges Field Goal daneben gesetzt und das war, auch wenn es in meiner Statistik als ein Long gilt, ein 63-Yard-Field Goal. Das darf man dann auch mal verschießen, 20 von 21, also 95% Trefferquote. Von der Trefferquote sogar noch etwas besser ist der Zweitplatzierte laut PFF, nämlich Hot Rod Rodrigo Blankenship von den St. Louis Battlehawks, 21 von 22, dazu mit 56 Yards das geteilt längste Field Goal der Saison. 85,9 ist da sein PFF-Grade. Alle anderen Kicker sind dann deutlich darunter. Noch der beste dann folgend mit knapp 70 ist Matt Coughlin von den Memphis Showboats, der 16 von 18 ging in diesem Jahr. Am schlechtesten abgeschnitten hat Matt McCrane, der 14 von 20 Field Goals traf, längstes aus 53 Yards. Der hat nur noch ein PFF-Grade von 33,4. Bei den Panthern, da hat es Brad Wing erwischt, der linksfüßige Australier. Das ist der beste Panther in der regulären Saison gewesen, sagt PFF, mit einem Grade von 81,7. Und ich würde mal sagen, da trifft es auch den richtigen. Der hat unter anderem auch den höchsten, wenn auch geteilten, Bruttoschnitt mit 48,1 Yard, teilt sich da diesen Preis mit Mike Rivers von den Houston Roughnecks. An zweiter Stelle dann Sterling Huffrichter mit einem PFF-Grade von 75 und dann an dritter Stelle Seth Wernon, 72 von den Michigan Panthers. Huffrichter spielt auch bei den St. Louis Battlehawks wie Hot Rod auch. Am schlechtesten als Panther laut PFF ist Matt Mengel von den Memphis Showboats, der hat nur ein Grade von 44,9, hat auch einen Bruttoschnitt, der mit 39,7 tatsächlich auch ja, deutlich besser sein könnte. Ja, und zum Abschluss der Saison gab es dann auch Ehren, also das All-Star-Team der UFL wurde gebildet und da ist der Kicker geworden, Rodrigo Blankenship von den St. Louis Battlehawks, der Panther, Brad Wing von den San Antonio Brahmas und der Longsnapper ist Alexander Mathison, auch von den St. Louis Battlehawks. Also herzlichen Glückwunsch da an die Ausgezeichneten und für die, die da noch dabei sind. Viel Erfolg in den Playoffs. Von den Playoffs sind wir in Europa noch relativ weit entfernt, aber wir gucken trotzdem mal rein, wie es in der ELF so abging. Ja, in der ELF haben Kicker mal wieder eine ganz große Rolle gespielt, insbesondere natürlich beim Sieg der Frankfurt Galaxy. Die haben die Paris Musketeers geschlagen durch ein Field Goal von Ryan Rimmler, den Kicker, der in der letzten Sekunde aus knapp 29 Yards antreten musste und durfte und den dann auch sicher verwandelt hat, mit freundlicher Unterstützung vorher der Pariser Defense, die dann doch, einiges an Platz gelassen haben, den Frankfurter Quarterback, der da, ja, sagt man, anscheinend keinen Bodyguard hatte und da sehr viel Platz hatte, um mit, ich glaube, noch 20 Sekunden 30 Yards zu machen. Das war, ja, nicht sehr clever gemacht. Vorher auch schon der Kickoff ins Ausgegangen, hat man so im Fernsehen gehört, als dass wenn das taktisch gewesen wäre. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also den Ball gleich an die 40-Yard-Linie zu bringen, mit einem Kicker wie Rimmler, der locker einen 55-Yarder machen kann, das halte ich für relativ ausgeschlossen. Das war, glaube ich, auch schon ein Kickerfehler, der da passiert ist. Ja, Ryan Rimmler stand danach Rede und Antwort, und zwar quasi dem Außenreporter Carsten Keller, der eigentlich für den Huddle unterwegs ist und natürlich hier durch Podcasten bekannt ist. Immer noch ein super Name für den Podcast, wenn man Carsten heißt. Und der war so freundlich, hat mir sein Interview mit Ryan Rimmler zur Verfügung gestellt. Und da hören wir doch mal schnell rein.
Ryan, wann ist dir klar geworden, dass du vielleicht nochmal aufs Feld musst, um der Held zu werden?
Boah, bis ganz zum Ende, wo die den Two-Point gemacht haben. Und einfach mega von der Offense, dass die da nochmal in Field Goal Range gekommen sind.
Ja, konnte man, glaube ich, nicht mehr mit rechnen, aber umso besser ist dann, dass du nun mal antreten dürftest. Flattern da die Nerven oder ist es wirklich Routine?
Nee, bei mir ist es jetzt Routine. Ob das ein Game-Winner ist, ob das ein Extrapunkt ist, ist immer Routine für mich. Ist ein normaler Kick und eigentlich ist es der Holder und der Snapper, der den Job für mich einfach macht. Und das haben die heute auch super gemacht.
Wann bist du das letzte Mal so gefeiert worden?
Tatsächlich vor 2 Jahren, auch gegen Paris, habe ich auch einen Game-Winner in Paris gehabt. Und war auch ein spannendes, geiles Spiel.
Sehr cool. Habe mich sehr für euch gefreut. Alles Gute noch und feier noch ein bisschen.
Vielen Dank.
Ciao.
Ja, vielen Dank dann nochmal an Carsten und natürlich auch an Ryan für das zur Verfügung stellen des Sounds. Und ja, wir gucken bei der Gelegenheit dann doch gleich mal auf die Statistiken, wo der Pariser Kicker, der ganz vorne mit dabei steht, denn ich sortiere das hier nach Field Goal Attempts und er hat 4 gemacht. Damit führt er die Liga an, zusammen mit Marek Hubron von den Prager Lions. Bei den Nicknames muss ich doch immer einen kleinen Augenblick hier überlegen. Das ist fast wie in der Canadian Football League. Die beiden haben nämlich jeweils 5 Field Goals probiert und davon 4 getroffen. Das ist also ganz gut. Nicht ganz so gut die Trefferquote des Pariser Kickers. Mathis Dupont ist das übrigens bei Extrapunkten, da ist er nämlich 0 von 2. Da Marek Hubron hat da auch 2 daneben gesetzt, aber immerhin 5 von 7 gemacht. Am meisten Extrapunkte probiert hat bisher Jonathan Loria, der auch beim Special Showcase in Indianapolis dabei war. 16 Stück für die Raiders Tirol, 14 davon hat er gemacht. Bei Field Goals, ja, da ist noch ein bisschen Luft drin. 3 von 6 ist er da zurzeit unterwegs. Ja, im Spiel der Frankfurt Galaxy gegen die Paris Musketeers gab es auch das längste Field Goal, welches wir bisher in der Saison hatten, von Ryan Rimmler, der von der Galaxy, aus 49 Yards. Insgesamt bisher die Trefferquote bei Field Goals, ja, ausbaufähig, sage ich mal. 49 wurden bisher probiert, 27 waren davon erfolgreich, Trefferquote, also 55%. Und das durchschnittliche Field Goal, welches im Moment probiert wird, nicht erfolgreich ist, sondern probiert wird, ist in der European League of Football 36 Yards lang. Bei den Extrapunkten, ja, da sind wir so in dem Bereich, den wir erwarten und der ja erwartbar schlecht ist, muss man halt auch sagen, zumindest wenn man das mit NFL-Kickern vergleicht, da wurden bisher 106 probiert, 80 waren erfolgreich, Trefferquote also knapp unter 76%. Bei den Panthern, der beste Panther, wenn man so will, natürlich sind da die Daten auch noch nie so ganz aussagekräftig, aber zumindest er führt im Schnitt an, ist Jakob Alders von den Red Cloud Panthers. Der hat bisher 4 Punts für einen 47,2 Yards Schnitt, dann gefolgt von Levin Adrom von den Munich Ravens, 3 Punts für einen 45,7 Schnitt und dann der Spieler, der ja einiges zu tun hat als Panther, nämlich Friend of the Show Daniel Schumacher von den Cologne Centurions. Der hat einen Schnitt von 44,8 Yards und bisher auch den längsten Punt in der Ligasaison gehabt mit einem 69-Yard-Punt. Am meisten in 20 hat bisher Erik Schlomm von den Hamburg Sea Devils mit 7, gefolgt von Maximilian Eisenhut, der am Wochenende auch für Sebastian van Santen ran musste als Kicker, van Santen angeschlagen und Maximilian Eisenhut dann ein Field Goal ja nicht erfolgreich verwandeln können und einen extra Punkt dann ja gerade so über die Stangen gebracht. Aber gut ist gut, solange die Schiedsrichter die Arme heben, ist da alles gut. Erstaunlich finde ich, dass es bisher in der gesamten Ligasaison erst 5 Touchbacks gab. Das ja, zeigt von Qualität der Panther oder vielleicht auch ab und zu mal, dass es nicht eingetragen wird in den Gamebooks. Das kann ich nicht sagen. Aber nur 5 Punts bisher, 5 Touchbacks bei Punts, das finde ich doch sehr, sehr gut. Kein einziger Panther hat da bisher mehr als einen. Ja, und damit gehen wir von Drama der European League of Football. Also da waren die Spiele am Sonntag ja tatsächlich endlich mal auch mal ein bisschen spannend. Auch da mache ich übrigens eine sehr schicke Statistik drüber, wie die Differenz ist in den Scores und auch die Zuschauerzahlen, solange sie in den Gamebooks vorhanden sind, welches tatsächlich ein echtes Problem ist. Ja, am Sonntag waren die Spiele tatsächlich spannend, am Samstag ja längst nicht so. Das ist sicherlich eine Sache, an der die Liga mal deutlich arbeiten muss. Sehr spannend war es in Kiel beim Spiel der Kiel Baltic Hurricanes gegen die Hildesheim Invaders. Und darüber will ich doch auch noch mal kurz was erzählen. Ja, am Ende gewinnen die Hildesheim Invaders. Und zwar wirklich in der letzten Sekunde mit dem letzten Spielzug der Partie. 2 Sekunden waren noch auf der Uhr. Durch einen Pass auf die linke Seite der Endzone mit 30-28. Und ja, wie heißt es im Fußball so schön, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Also für Kiel, ja, lief es da extrem suboptimal. Das kann man irgendwie nicht anders sagen. Man sagt ja immer, man verliert ein Spiel nicht im letzten Spielzug. Aber in dem Fall muss man wirklich sagen, also so ganz unwahr ist es nicht, dass sie das Spiel wirklich im letzten Spielzug da verloren haben. Oder zumindest im letzten Drive. Kiel hatte mit knapp über 2 Minuten noch zu spielen die Führung übernommen. Da habe ich mir schon gedacht, oh, das könnte ein bisschen eng werden. Aber es sah zwischenzeitlich ganz gut aus. Man hatte Hildesheim mehrfach in dritte und lang Situationen. Aber natürlich konnte die Defense da dann nicht halten. Und ganz am Ende, da lief es dann also wirklich extrem unglücklich für Kiel. Es gab einen Pass in die Endzone, wo 2 Kieler Verteidiger eigentlich den Ball nur noch fangen müssen. Und also wie ein besserer Punt quasi einfach die Interception schnappen müssen. Natürlich können sie den Ball nicht fangen. Der geht auf den Boden, incomplete. Im nächsten Spielzug dann, wie ich fand, eine sehr klare Holdingstrafe, die nicht gegeben wurde. Dann hatte Hildesheim, wie ich fand, auch sehr viel Glück, dass die Schiedsrichter die Uhr, die ja nach einem First Down im College Football, oder zumindest hier, nach den Regeln, die wir hier spielen, angehalten wird. Da muss man nicht so lange warten, sondern da wird normalerweise der Ball eigentlich freigegeben, sobald der Schiedsrichter den hingelegt hat. Und in dem Fall hat man so lange gewartet, bis Hildesheim wieder komplett stand, damit man noch den Ball spiken kann. Da hat man doch einiges Glück gehabt. Ja, und dann im letzten Spielzug, ja, wie das so ist, der Ball geht durch die Hände des Receivers an den Helm des Kieler Verteidigers, vom Helm wieder zurück in die Hände des Receivers. Und es ist ein Touchdown. Ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt leider nicht. Besonderes, was wir in dem Spiel aber gesehen haben, ist keinen einzigen Punt. In dem Spiel gab es keinen einzigen Punt, sowohl von den Kielern als auch von den Hildesheimern. Und bei den Hildesheimern wäre es gewesen Maas Prevo, ein niederländischer Kicker aus Groningen, der ja nicht nur kickt, sondern auch puntet und als Kicker auch da sehr aktiv war, hat einen Field Goal gemacht, links auch einen 46-Yard-Field Goal, überhaupt nicht optimal getroffen, der ist zu kurz gewesen, ein Line Drive. Dann, ja, und da habe ich mir gedacht, den schnappe ich mir doch mal schnell und habe da ein kleines Interview mit ihm geführt. Ich entschuldige mich schon mal für die Soundqualität. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit dem kleinen Gerät, was ich da habe. Aber ich hoffe, man versteht trotzdem alles. Also, Maas Prevo im Interview von den Hildesheim Invaders.
So, Maas, in the end, you weren't needed for an extra point, so great score for you, not so much for Kiel. How was the experience here?
I've been to Kiel once before with the Rebels in 22. This game, it went pretty well. Other than the long field goal miss, I was happy with the, coming through when I was needed, I guess, at times. Yeah, and just the field is great. Turf, as a kicker, you gotta love it. I ran to coach and screamed like, please don't kick it if they block it, and it's ran back for two. So I'm glad we just took the 2 points victory and ran it out.
Yeah, about the miss on the 46-yarder, what happened? The operation looked clean?
Yeah, I think the operation was clean, so I'm 100% taking the blame on that. I was just thinking the wind was going to my right, and I was on the right hash, and my natural hook is to the right, so I had to compensate, so open hips. So what happened pretty much was I opened my hips too much, leg came up, hit the ball too high, so yeah. I'm glad I made up for it.
For everything on the podcast, he just visibly showed it to me, how his hip opened up. So I looked at you during warm-ups. So what's your range right here, about 60?
Yeah, so if the wind's slightly up, like without wind, 60 if necessary, but like I don't know if I'm going to make it, but distance-wise. So like power has never been an issue for me. It's always about accuracy. Yeah.
On the kickoff, you had, I think, two return. I think those were planned, right?
Yeah, pretty much the plan was during the first half for every kick to be returned. But the crazy thing was, I think on one of the kickoffs, the wind just picked it up. So I was trying to hang time it to the 5 yard line, but it went all the way through the end zone. So, but that's a happy incident. So.
Yeah. You're one of the best punters also, but yeah. Today not really needed. In that case, there were no punts at all in this game.
Yeah, and I'm kind of happy with it. I notice I'm getting a little bit older, so I'm not practicing 3 times a week, just 2 times now. So I'd rather skip on the punting practice a little bit, because like the money maker is on the field goals and on the kickoffs. So yeah.
So what's the outlook for the season? Playoffs or bust?
Yeah, at least playoffs. So we're hungry for more, you know. So last year we got promoted. We almost made it to the finals, so we're hungry for more. So we won a championship.
Thank you. Good luck with that.
Ja, vielen Dank an Maas für seine Zeit und das wirklich sehr, sehr nette Gespräch und die Demonstration, die er mir da gegeben hat, hat das also wirklich sehr bildlich dargestellt, was schiefgegangen ist bei dem Field-Goal-Versuch. Das hat mich doch sehr, sehr gefreut. Insgesamt in der German Football League, bei den Daten, die ich bisher zur Verfügung habe, wurden 27 Field-Goals probiert in der Saison 2025. Davon waren 16 bisher erfolgreich. Das ist eine Trefferquote von knapp unter 60%. Das längste kam von Friend of the Show Florian Finke von den Dresden Monarchs aus 52 Yards. Am meisten Field Goals probiert hat bisher Luca Hirschberger und Maas Brebo. Die haben jeweils 4 probiert. Maas bei 2 erfolgreich, Luca Hirschberger bei 3. Bei den Extrapunkten, da sieht es ganz gut aus im Moment. Trefferquote etwa so, wie ich mir das wünsche. Nämlich deutlich über 90%, 107 wurden probiert, 98 waren gut, Trefferquote damit knapp 92%. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Kicks, die Field Goal Kicks daneben gehen, dann kann ich euch sagen, dass bisher 3 geblockt wurden. Das ist in Europa nicht verwunderlich, wo halt die Ob-Zeiten nicht ganz so optimal sind und natürlich auch die Kicks manchmal ein bisschen flacher kommen. 2 Field Goals waren zu kurz, eines ist rechts vorbeigegangen und die meisten Field Goals, ganz klar, gehen links vorbei. Ja, insgesamt 5 davon waren bisher links vorbei. Fällt mir gerade ein, Maas Brebo, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, linksfüßiger Kicker, sollte man vielleicht auch mal machen. Und er puntet auch linksfüßig und ist da auch sehr, sehr gut drin. Hat bisher allerdings, muss ja im letzten Spiel gar nicht ran, auch nur 5 Punts für einen 44,6-Yard-Schnitt und ist damit, was den Brutto-Schnitt angeht, der drittbeste Punter zurzeit. Heiko Balz, der auch als Kicker aktiv und da bisher fehlerlos, hat bisher 1 Field Goal und 7 Extrapunkte verwandelt. Als Panther 5 Punts für einen 45,7-Yard-Schnitt und damit der führende zurzeit in der German Football League. Der zweite ist da Erik Steinmetz von den Straubing Spiders. 11 Punts schon für einen Bruttoschnitt von sehr, sehr guten 44,8-Yard-Schnitt. Nur 2 Panther bisher, bei denen es noch nicht ganz so gut läuft. Einmal Kilian Bidon von den Paderborn Dolphins, der hat einen Schnitt von 28 Yards. Und Yannick Schorn von den Düsseldorf Panthers, bisher allerdings auch nur 3 Punts für einen Schnitt von 29,3 Yards. Das ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Aber immerhin 8 Panther, die wir in der GFL haben, die einen Bruttoschnitt von mehr als 40 Yards haben. Das finde ich doch ja, sehr gut und lobenswert und vor allem auch erwähnenswert. Und das war sie auch schon, die 262. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich werde jetzt gleich in einer Weltpremiere probieren, das Ganze im Wohnzimmer zu schneiden und ja, damit hier das Büro gleich frei zu machen und kann dabei dann aller Ruhe YouTube gucken oder irgendwas anderes. Ich gucke The Banner of Heavens zurzeit bei Disney Plus über einen Mord in einer LDL, also in einer Mormonen-Community. Ja, ich sag mal, kann man auch immer nur eine Folge von einem Stück gucken. Ist vielleicht ein bisschen anstrengend, nicht ganz so gut, wie ich das gedacht habe, aber durchaus interessant mit dem Darsteller, der nach Spider-Man gespielt hat. Andrew Garfield heißt er, glaube ich. Und sehr interessant, ich bin ja ein sehr großer Star Wars-Fan und die zweite Staffel Andor solltet ihr auf jeden Fall gucken. Und ja, Deirdre Metro wird gespielt von Denise Gautsch. Und die spielt da auch mit. Das ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man da als sie so als, ich sag mal, nicht ganz unterwürfige, aber als nette mormonische Hausfrau da sieht. Das finde ich doch sehr, sehr